Es ist einfach toll zu beobachten, wie viele Menschen hier doch ein Stück weit wieder auf den grünen Zweig kommen. Das ist wirklich auch nochmal ganz wichtig mitzunehmen, dass hier ein Identitätswandel stattfindet vom Menschen mit einer psychischen Erkrankung hin zum Künstler.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM. Es begrüßt euch ganz herzlich am Mikrofon Oliver Geldener. Und wieder, wie schon in der vorigen Folge, nicht im Studio, sondern wieder sind wir unterwegs bei dem schönen Wetter. Und zwar diesmal in der Sellostraße in Potsdam. Ich bin nämlich im AWO Living Museum. Das ist hier ein wunderbarer Hof, eine ehemalige Werkstatt, was auch immer. Und jetzt eben auch wiederum, kann man sagen, eine Art Werkstatt, nämlich ein Kunstatelier und ein richtig offener Raum, wo sich ganz viele Menschen treffen können, die hier unter Anleitung die verschiedensten Werke schaffen. Also ich habe hier wunderbare Bilder gesehen, Gemälde, Skulpturen, ja, auch teilweise, also auch bildnerische Kunst. Hier wird auch Klang produziert, habe ich mir sagen lassen, Videomaterial, alles Mögliche. Aber das können uns jetzt unsere Gäste besser sagen, beziehungsweise eigentlich bin ich ja hier der Gast, ne? Das ist euer Raum. Also, schön, dass ihr jetzt Zeit habt für mich oder für uns hier, für Help FM, Cara, Caro, kann ich mir sehr gut merken, und Anna. Ach, Anne. Ja, wir fangen mal an mit Caro. Du hast mich nämlich hier schon so schön ein bisschen durchgeführt, vielleicht mal ganz kurz für unsere Hörer, Living Museum. Was genau ist das und worin unterscheidet es sich von einem anderen Museum?
Also das Living Museum ist ein offenes Atelier und richtet sich vor allem an Menschen mit Psychiatrieerfahrung, ist aber genauso auch ein Ort für Kunst, für einfach Menschen, die Interesse daran haben, sich auf künstlerische Prozesse einzulassen, neue Techniken zu lernen, geöffnet für Menschen ab 18 bis ins hohe Alter.
Also das heißt, offen, man kann hier einfach herkommen, ab 9 Uhr oder so, oder seid ihr offen? Und ich kann also jetzt sagen, ich möchte, also erstmal brauche ich keine Überweisung oder irgendeine Voraussetzung. Und dann kann ich sagen, ich möchte ein Bild malen. Und dann würdest du mir jetzt entsprechend die Farben rauslegen oder wie würde es laufen?
Also es ist schon so, dass man eine Art Anmeldung vornimmt. Okay. Und es gibt auch 3 Probetermine, um einfach zu schauen, ob das wirklich das passende Angebot ist. Weil es ist sicherlich ein offener Ort, aber eben auch ein Ort für Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Es ist ein Ort des für Wohlbefinden und auch der Gemeinschaft. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, passt das für einen? So, und
verstehe, also auch ob der andere ins Team passt, ne? So, es muss also wie bei einer WG. Es wird also abgecheckt. Und gut, ich korrigiere oder nehme zurück, also nicht einfach so mal eben vorbeikommen, sondern vorher anmelden. Aber dann geht es schon. Dann geht es schon. Also da hat jeder die Chance.
Und dann macht man einen Termin. Das ist kein Problem. Und das passiert auch öfter, dass auch einfach Neugierige vorbeikommen, weil es ja auch Living Museum heißt.
Ja. Also das heißt, hier wird viel Kunst ausgestellt und es ist eine lebendige Performance. Das heißt, es kommen ja jeden Tag auch neue Kunstwerke dazu. Und der Kunstraum, alles, was ausgestellt wird, verändert sich fast täglich. Genau.
Schade, also in dem Fall wirklich Nachteil Podcast, dass man es nicht sehen kann. Hier hängen die wunderschönsten Bilder und Arbeiten. Wenn man hier durchläuft, ist eben schon dieser Museumscharakter und trotzdem ist es ein Atelier. Also hier wird einfach gearbeitet, in der Mitte ein großer Tisch. Ne? Hier wird also zusammengearbeitet oder manche können sich auch, sag mal, ich will nicht sagen isolieren, aber können sagen, ich möchte mehr meine Ruhe. Da gibt es hier Ecken, wo die dann auch alleine arbeiten und ich kann also meine Arbeit ruhen lassen und komme dann wieder, wenn ich möchte.
Genauso sieht es aus. Und Thema Zusammenarbeit findet auch ganz viel statt, dass die Künstler untereinander sich sehr viel inspirieren mit Techniken, Methoden, Material. Also man ist hier nicht nur so auf sich gestellt, sondern es gibt wirklich auch viel Austausch, wenn man das möchte.
Genau. Cara, ich mache mit dir weiter, weil du musst auch gleich los, hast du mir verraten. Du wohnst hier um der Ecke und hast du dann irgendwie in der Nachbarschaft davon gehört oder wie bist du überhaupt auf dieses Angebot aufmerksam geworden?
Also lustigerweise, meine Mutter ist mit einem, also jemand, der bei der AWO selbst arbeitet, befreundet, seit der Kindheit, frühesten Kindheit. Und der hatte mir davon erzählt, weil ich ihm selbst schon Kunst verkauft hatte und er wusste, dass ich viele künstlerische Angebote habe, die ich im Rahmen von einem Workshop anbieten kann. Und weil ich halt auch gerne mit Menschen arbeite, ich bin selbst Lehrerin, Also Kunstlehrerin und Künstlerin, beides gleichzeitig.
Passt doch.
Genau, und dann hat er mir halt davon erzählt und gesagt, ja, melde dich mal beim Living Museum. Und dann bin ich ja mal aufgetaucht, einfach einen Nachmittag. Und seitdem sind Caro und ich, sind wir in Verbindung getreten und haben halt überlegt, wie ich hier ein Angebot anbieten kann oder wie ich auch mit den Künstlern irgendwie hilfreich, eine gute Zusammenarbeit finden kann, die dann zu einem guten, überaus großen Projekt auch wieder zusammenfindet.
Genau, also die Symbiose ist ja, du bist selber auch Künstlerin, das heißt, du hast auch selber deine Arbeiten, hast eigentlich auch dein Atelier, nutzt das aber auch hier, die Räume, ne, für dich ja, zum Arbeiten. Und dann wiederum machst du diese Workshops, vielleicht kannst du uns dazu noch was sagen. Das heißt, also man hat ja auch die Möglichkeit, nicht nur sich einfach so auf die Leinwand zu bringen, sondern ich kann auch professionelle Techniken erlernen, ne?
Genau, jetzt gerade heute hatten wir einen Workshop, den hast du ja auch gesehen, diesen Blaudruck, im richtigen Form die Cyanotypie, die ich hier angeboten habe im letzten Monat. Ich habe halt eine künstlerische Ausbildung in Irland absolviert, 4 Jahre und Bachelor dadurch, und somit kann ich halt die Sachen, die ich dort gelernt habe, hier widerspiegeln und halt den Interessen der Künstler und der Anwesenden dieser Workshops auch nachgehen. Also es ist ein offenes Angebot, worauf die Menschen Lust haben, die tauchen dann auf, oder wer Zeit hat, wer Lust hat. Also manchmal kommt halt niemand, der vielleicht keine Zeit hat, aber dann wird trotzdem Kunst gemacht. Dann bin ich halt hier, um den anderen Künstlern, die an ihren eigenen Werken arbeiten, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und da nochmal vielleicht ein paar Tipps zu geben oder dass man sich da nochmal ein bisschen austauschen kann, wie man seine Kunst erweitern kann oder wie man den nächsten Schritt angeht.
Also es sind alles natürlich freiwillige Angebote. Die Kunstwerke, ich bin wirklich, es ist erstaunlich. Ich habe es ja auch schon gesehen im Waschhaus damals im Juni in Potsdam, was für tolle Werke hier entstehen. Und das heißt also, da sind teilweise ja wirklich Künstler, die hierher kommen, und auch teilweise Laien, ne?
Genauso sieht es aus. Und das ist auch das Erstaunliche, dass man hier kaum einen Unterschied machen kann zwischen Laien und Künstlern. Und wir gehen ja auch davon aus, so ein bisschen à la Joseph Beuys, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Und es ist wirklich erstaunlich, was sich hier oftmals zeigt. Und ja, wir sind selber immer wieder total fasziniert von dieser unglaublich starken Bildsprache. Ja.
Ich kann mal Peter noch dazu holen. Ich will nur ein bisschen, Klaus, Entschuldigung. Seit wann bist du hier?
Eigentlich schon sogar schon vorher, ja. Weil Juli war letztes Jahr offiziell, glaube ich, und im Juni haben wir aber schon, also
unser vorher unterwegs, dazu kommen wir gleich.
Ja, also ich fange mal ganz von vorne an. Ich habe davon erfahren durch die Suchtberatungsstelle von der AWO in der Großbernstraße, weil ich selber 12 Jahre cannabisabhängig war und dann 2010 mit Cleanways, einer neu gegründeten Sucht-Selbsthilfegruppe für Jugendliche, für junge Erwachsene. Wir waren noch um die 30, Ü30. Und der Herr Zeiss, der jetzige Leiter von der AWO-Suchtberatungsstelle, hat gleich mir eine Mail geschickt, als bevor das hier losging, zu einem Treffen. Da haben wir uns letztes Jahr am 15.05. im Mai hier zum ersten Mal getroffen mit anderen, die er als Klienten schon mal bei der Therapie hatte. Ich weiß nicht, es war einfach schon gleich die helle Begeisterung. Es war ja noch nichts da eigentlich, aber schon die Räume, wie wir hier rumgeführt wurden und so. Und das ist ja auch, wenn jemand neu kommt, dafür sind ja auch die Anmeldungen wichtig, dass dann Zeit ist, dass Caro oder Sinneva dann auch hier zeigen können und so, dass man das einordnet, ne? Also koordinieren kann. Deswegen die Termine. Eigentlich kommen alle irgendwie in Wirklichkeit. Also ich... Wenn jetzt jemand plötzlich dasteht und einfach so, Scaro und Sinova sind auch gleich dann mit offenen Armen und dann zeigen sie gleich hier rum und dann meistens, ich glaube, der eine oder andere fängt auch sofort noch in der Stunde an, hier was zu machen, und ist auch irgendwie immer ein Wandel. Also die schon vor einem Jahr da waren, sind genauso noch da und mit anderen Interaktionen, die nur mal kurz kommen oder später gekommen sind und so. Also es ist ein fliegender Wandel auch ein bisschen so. Nee, ist richtig schön. Und ich habe das so als wie so eine Tagesstätte für mich, so wie so ein Erholungsort, geschützter, wie ich das aus der Sucht-Selbsthilfegruppe ja auch kenne. Es ist ein geschützter Raum untereinander. Und es spielt hier auch gar keine Rolle, was die Leute für Wehwehchen haben und so. Am Ende hat jeder heutzutage irgendwas. Aber ob jetzt psychisch, körperlich oder sonst irgendwas, es ist einfach nur zum Meditieren. Wenn man so da sitzt und malt und sich ein bisschen ruhig dabei unterhält oder so, ein total toller Austausch auf einer Ebene, die man nicht auf der Straße oder so erzeugen kann, sondern wirklich wie privat schon eigentlich so.
Denke ich mal, ne? Wie Freundschaft, man kommt gerne her.
Öffnen kann, ne? Freundschaft ist ja dann noch, das muss sich ja entwickeln, da müssen ja, also aber auf der freundschaftlichen Ebene so, ganz so von Menschen.
Ein Ort zum Wohlfühlen, ne?
Für mich war es auch ein Heilort hier.
Ja.
Also ich bin hier auch wirklich ein bisschen chaotisch aufgeschlagen. Ich habe dann 2006 auch Schizophrenie-Diagnose bekommen gehabt und so. Ist nicht klar, ob es mit dem Kiffen zusammenhängt oder nicht, aber das ist für mich jetzt auch ein Ausgleichspol. Also ich male und arbeite sehr viel zu Hause, weil ich da flexibler bin, dann, dass ich mal so hier mal eine halbe Stunde und so. Ich fahre nämlich durch die Stadt, ich komme vom Stern, dann auch meine Stunde mit dem Fahrrad. Und da ist dann mir hier ganz lieb, wenn ich dann nutzen kann, dass hier noch andere sind, Hobbykünstler, Künstler, einfach andere Menschen, die sich mit sich selbst auseinandersetzen durch ihre Kunst und wie man dann so in Austausch kommt.
Aber das Malen war für dich schon immer wichtig, ja?
Oder? Das mache ich schon seit dem Kindergarten.
Ja. Kannst du uns vielleicht mal beschreiben, mal so ein bisschen mitnehmen in deine Welt? Also inwiefern dir das hilft? Du hast ja gesagt, du warst auch abhängig von Cannabis. Also inwiefern hilft dir das, zum Beispiel hierher zu kommen, diese Regelmäßigkeit und dann eben hier auch dich künstlerisch auszuleben?
Naja, die Cannabis-Sache ist wirklich jetzt schon 14 Jahre vorbei. Ich war dann 7 Jahre in der Sucht-Selbsthilfegruppe, die es heute auch immer noch gibt, obwohl die Gruppengründer, und ich war auch mal kurze Zeit Leiter, jetzt nicht mehr dabei sind, aber es kommen ja dann, also es wird weitergeführt und getragen, aber von Betroffenen selbst, ja, wo es immer nur Schirmherr gewesen, Raumgeber.
Ja, ja.
Und so ist das hier auch mit dem Living Museum, ist eigentlich diesen Raumgeber.
Das heißt ja immer, dass Kunst eben auch gerade die Selbsthilfe unterstützt, ne? Ja. Oder auch therapiebegleitend ist oder für die Prävention. Also wenn man zum Beispiel diesen Anfall hat, diesen vielleicht Suchtgedanken, dass man sich dann ablenken kann und davon wegkommen kann, durch Kunst.
Genau. Und es ist wie in der Psychiatrie selber. Ich habe auch Psychiatrieerfahrung. Da gibt es ja dann halt auch die Ergotherapie, wo dann halt auch Kunsttherapeuten da einfach nur da sind. Und auch, ich habe da Korbflechten zum ersten Mal und alles sowas gemacht. Und das ist halt einfach schon reflektierend, ohne dass man jetzt denkt, schon durchs Handeln, so durchs Fummeln, Friemeln. Ja, genau.
Man kommt in die Achtsamkeit auch.
Aber hier dann die 14 Jahre, also letztes Jahr waren es ja noch 13 Jahre Abstinenz, dann noch auch vorher schon zu Hause reflektiert, so versucht, nochmal zurückzugehen in Gedanken. Ich mache auch Suchtprävention bei 9. Klassen und so, über die AWO ehrenamtlich, aber nur an einem Gymnasium in Stahnsdorf. Dieses Reflektieren auch, was man auch in der Selbsthilfegruppe schon mit den anderen gelernt hat, sich auch auszudrücken und zu öffnen. Und das in einer anderen, größeren Dimension und Form dann hier auch künstlerisch nochmal auszudrücken, besser gesagt auf der Suche nach mir selbst sozusagen mit diesen Bildern, die ich auch letztes Jahr gleich zwei hier über 6 Monate gemalt habe, wo es wirklich nur so, es waren so Ego-Bilder, wo es um mich so ging. Suche nach mir selbst. Oder besser gesagt, Sucht hat ja auch was mit Suche zu tun, so ein bisschen. Es ist irgendwo eine Verschmelzung aus allen Bereichen, was die Persönlichkeit, Maßlosigkeit oder auch richtiges Maß und so weiter angeht.
Ja.
Das ist wirklich alles hier, ohne dass man irgendein Risiko eingeht, mit Materialien auch dann künstlerisch umsetzbar praktisch.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ja, das ist echt eine tolle Sache. Da merkt man ja, dafür macht man das irgendwo, ne? Da strahlt Caro. Cara, ich weiß, du musst gleich los. Vielleicht kannst du uns auch nochmal beschreiben, weil du ja wirklich so doppelt Nutzerin bist, so ein bisschen. Aber was gibt dir das AWO Living Museum?
Also es gibt mir sehr viel. Ich glaube, man lernt ja jeden Tag was Neues, ist ja, was man so sagt. Und ich glaube auch jetzt, die Leute kennenzulernen und den Hintergrund dafür zu wissen. Man weiß ja zum Beispiel, wie Klaus auch gesagt hat, auf der Straße kann man das nie wissen. Man weiß nie, was eine Person durchmacht, die einfach an einem vorbeiläuft. Und dann findet man so eine Tagesstätte oder einen Ort, wo man sich wohlfühlt und wo man wirklich tolle Gespräche führen kann, Freundschaften irgendwie aufbauen kann, ist es halt sehr wichtig, dann auch zu reflektieren und zu wissen, okay, wie geht's mir? Also Klaus hat ja auch gesagt, jeder hat heutzutage irgendwas. Und dann auch da zu sitzen und selbst reflektieren zu dürfen und an so einem wunderschönen Ort zusammenzukommen, gibt mir halt sehr viel Elan und ich freue mich dann immer. Ich komme früh morgens her, mache meinen Workshop und dann habe ich halt auch Zeit, noch mit den Künstlern zu reden, selbst meine Kunst, noch ein paar Ideen aufzuschreiben und dann zurück in mein Studio zu gehen. Ich habe auch ein riesengroßes Interesse an, wie Kunst und psychische Gesundheit zusammenhängen. Ich habe viele Praktikas gemacht in Kunsttherapiepraxen und habe auch viele Freunde, denen das sehr geholfen hat. Und somit ist es immer schön, dann selbst diese Tools mit auf den, also diese Werkzeuge mit auf den Weg zu bekommen, die einem selber dann auch im Alltag helfen können. Ich glaube auch, es ist so wichtig, dass dieses Stigma von dem, diese psychisch kranke Person ist ja nur verrückt. Das stimmt aber nicht. Jeder hat irgendwelche Probleme, die zu irgendwas ausarten können. Also ich meine Alkoholiker oder also so Menschen, die mit Sucht zu kämpfen haben oder mit einer psychischen Erkrankung. Es kann jeden treffen. Es kann dich selbst treffen, wenn man so auf eine Person herunterschaut. Das ist einfach nicht richtig. Und so ein Ort, das ist so wie so ein Schnupperkurs in die Toleranz der Menschen. Und wenn man heute sich die Welt anguckt, ich finde, so ein Ort ist einer der wichtigsten Dinge. Und auch zu sagen, dass AWO so ein Schirm ist, der diese Programme anbietet, ist halt was die Menschheit auch braucht. Also dass dieser Austausch und die Freundlichkeit und die Offenheit gegenüber anderen, die man jetzt zum Beispiel noch als Fremde sieht, aber die man als Freunde gewinnen kann.
Danke, Caro. Wunderbar. Anne, du hast diesen wunderbaren Ort erst vor kurzem kennengelernt, ne?
Ja, durch einen Freund. Aha. Tatsächlich. Der hat mich der Caro vorgestellt, dann hatten wir 3 Probetermine und dann haben wir beschlossen, wir machen das.
Und Was reizt dich hierher, was gefällt dir hier, warum kommst du regelmäßig?
Der Austausch einfach, ne? Dass man nicht alleine vor einer Leinwand sitzt und so. Und auch diese wunderbaren Menschen, die da um ihn rumwuseln die ganze Zeit. Ja, ist so. Auch die Cara, gerade die Cara mit ihren Workshops, ist der Hammer.
Hast du vorher auch schon immer gemalt oder was hast du gemacht?
Okay. Ja.
Also das heißt, du kommst eher aus dem künstlerischen Bereich, aber hier für dich dieses Gruppenerlebnis, das ist nochmal etwas, was dich...
Genau, ja. Total schön. Wenn man will, kann man halt auch seine Ruhe haben, gerade hier im stillen Raum, den halt noch nie nutzt. Aber ja, auch Anregungen und Ideen und wenn man die Leute so arbeiten sieht, dann kommt man ja auch auf vieles und ja, schön einfach. Ja.
Mir ist noch was Wichtiges eingefallen. Genau, letztes Jahr im November gab es in Berlin die Kunst- und Psyche-Tagung. Dafür haben wir schon, als das dann hier im Juni so, oder ja, im Juni, Juli so losging, schon, also ich zumindest persönlich, wollte das gleich nutzen, weil das Thema Kunst und Psyche, diese zwei Begriffe mich dann schon von Anfang an so geflasht haben, dass ich da auch eine Art Selbstreflexion machen wollte. Auch ergründen, was Psyche oder dieser Begriff Seele ist ja eigentlich jetzt zwar gängig, aber nicht greifbar. Und ich habe mal gegoogelt und halt gesehen, wissenschaftlich oder neutral betrachtet ist Seele eigentlich das Wahrnehmungssystem, die Psyche. Was ich sagen wollte ist, ich durch meine Erkrankung bzw. eine Wahrnehmungsstörung, die ich halt nach wie vor halt mit mir auch immer rumschleppen werde, versuchen wollte, mich besser und mein Wahrnehmungssystem, also das Seelische halt zu verstehen. Und das ist halt hier mit dem Malen oder Basteln oder Formen und so weiter, also praktisch der händische Ausdruck des Inneren, Seelenarbeit. Eigentlich. Also Therapeut, selbst auferlegte, selbst therapierende, in der Hand desjenigen selbst liegende Öffnung der Heilkräfte praktisch.
Auf alle Fälle.
Ja. Und nochmal jetzt zurück zum Living Museum. Das ist halt wie Raumgeber, wie ich sagte. Aber es ist mehr, es ist nicht mal Hilfe zur Selbsthilfe, sondern auch nicht Anleitung, einfach da sein und geben, einen Raum bieten können. Und jeder kommt und es geht da nicht, da ist niemand fokussiert darauf, sich jetzt zu heilen oder so in dem Sinne, sondern irgendwie bei sich anzufangen, an irgendeinem beliebigen Punkt und irgendwas aufs Papier oder in irgendeine Form zu bringen, um dann auch zu erkennen oder was da für sich auch ablesen zu können über sich und dann das wieder zurückzubringen und noch zu erweitern und so und eigentlich dann auch sehen, was im Leben und mit sich und überall auf der Welt halt auch immer entsteht, dass es halt immer so hin und her mit sich selbst ist so. Von innen nach außen, von außen wieder nach und hin und her. Und es entsteht dann was. Und man könnte fast dabei ablesen, wie auch so Organismen entstehen, die Natur entsteht immer wieder neu und so. Vielleicht auch Rückschlüsse sogar auf die Welt und so. Das ist alles, steckt alles irgendwo immer schon in der Auseinandersetzung, ob mit sich oder anderen, dieses Hin und Her, dieses Ping-Pong-Spiel im eigenen Kopf, mit anderen aber auch und so weiter. Also es ist permanenter Austausch und Fluss, sag ich mal so. Und das ist hier auch eigentlich überall, aber hier merkt man es dann nochmal bewusster. Und das Bewusstsein darüber zu kriegen oder wahrzunehmen, ja auch eigentlich nur, ist dann auch schon wieder Seelenarbeit. Ein kleines Treppchen wieder in sich selbst dazu bekommen zu haben, sozusagen.
Du bist regelmäßig hier, ne?
Ja, ich versuche 2, vielleicht auch 3-mal die Woche zu kommen, aber jede Woche einmal, immer, ja.
Wunderbar. Wenn man das hört, dann nehme ich an, ist es für dich, Caro, der du das Ganze ja hier mit deinen Kolleginnen ja, mehr oder weniger leitest, organisierst, immer so eine Bestätigung, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, oder?
Ja, absolut. Also wir sind sicherlich auch immer noch am Anfang, aber es ist schon erstaunlich zu sehen, was hier für Prozesse möglich sind und dass es auch wirklich gut ist, dass es so ein niedrigschwelliger Zugang ist für die Künstler und Künstlerinnen, dass es eben kein Rezept oder Überweisungsschein braucht und dass es eben auch alles wirklich kostenfrei ist. Es ist einfach toll zu beobachten, wie viele Menschen hier doch ein Stück weit wieder auf den grünen Zweig kommen.
Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, das ist auch auf Langfristigkeit und Dauer angelegt, ne? Klaus nickt. Genau. Sondern wenn man einmal sich darauf einlässt, dann entwickelt das ja auch wieder so einen Charakter, dass man das haben will. Also wie so der Besuch der Selbsthilfegruppe jeden Montag oder so, das sind so stehende Termine, ne? Dann braucht man das ein Stück weit auch.
Genau.
Und wenn man dann im Urlaub ist, dann freut man sich schon wieder, dass man dann die nächste Woche oder so wieder hier ist, ne? Weil man sich eben schon freut auf die, ja, gibt es eben Freundschaften oder Leute, die man eben besonders mag, mit denen man gerne zusammenarbeitet, mit denen man gerne redet oder der Ort ist eben so besonders schön, ne? Und noch müsst ihr ja keine Wartelisten machen, das heißt also, weil ich kann mir vorstellen, irgendwann ist vielleicht die Nachfrage zu hoch.
Und auch Wartelisten, also gerade die festen Atelierplätze für so eine ganz regelmäßige Teilnahme, die sind im Moment alle vergeben, also man kann...
Das kann ich mir denken, ne? Das
genau.
Sonst zu voll irgendwann.
Es wird zu voll, definitiv. Ja. Also wir sind jetzt schon an der Obergrenze mit, wir haben jetzt um die 40 Künstler, die hier ein- und ausgehen und mehr gibt der Platz auch einfach nicht her. Genau.
Vielleicht kannst du unseren Hörern auch noch mal kurz erklären, dieses Living-Museum-Prinzip, also so Kunsttherapie oder so, ist ja alles schon viel älter, gibt es auch schon lange, wird auch überall angeboten, auch therapiebegleitend, aber das Konzept ist ja schon noch ein bisschen anders und es darf sich ja, glaube ich, auch nicht jeder so Living-Museum nennen und entstanden ist das ja mal in New York, soweit ich weiß.
Genau, das ist in den 80er Jahren, ich glaube 1983, wurde das gegründet von Dr. Janosch Maton und Bolek Gregczynski, ein ungarischer Psychologe und polnischer Künstler. Die haben in den alten Hallen der Psychiatrie das Living Museum gegründet. Das Neue daran ist eben, dass es nicht Kunsttherapie per se ist, was hier stattfindet, sondern wirklich einfach künstlerische Prozesse. Es ist quasi ein Schutzraum und Freiraum zugleich. Das Besondere daran ist, dass eben die Kunst ausgestellt wird und zum Teil halt auch verkauft. Das passiert sonst in der regulären kunsttherapeutischen Setting nicht. Und das ist aber genau das, was viele Künstler, Künstlerinnen hier auch motiviert, wenn wir so größere Ausstellungen organisieren, dass das, was Klaus vorhin auch erwähnt hatte, diese Ausstellung zum Beispiel im City Cube in Berlin letztes Jahr für die DPNNG, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Nervenheilkunde, Psychosomatik. Das war das Thema Kunst und Psyche und das ist natürlich ja eine tolle Möglichkeit, auch diese Kunst und auch die Menschen, die Geschichten dahinter sichtbar zu machen und eben eine andere Form ja der Wertschätzung auch nochmal dem Ganzen gegenüber zu bringen. Und genau das ist ja das, womit viele dieser Menschen doch ein Problem haben in der Gesamtgesellschaft, dass sie nicht so wertgeschätzt werden. Das ist, ja, und das ist eben genau das, was wir auch
hier statt, also in diesem Living Museum.
Das ist die Stigmatisierung.
Ja. Das ein bisschen aufzubrechen. Also es sind ja wirklich alle, also ein ganz breites Spektrum des menschlichen Seins findet ja hier einen Platz, einen Ort. Also ob das Seniorinnen sind, ob das junge Erwachsene sind, die auch zum Teil in Begleitung der Eltern noch kommen oder eben, ja, so Menschen wie Klaus, die eben ja einfach auch hier ihren Ort gefunden haben.
Was wäre nochmal der größte Unterschied zu der normalen Kunsttherapie?
Dass es nur eine Art Anleitung gibt, also keine Anleitung, Entschuldigung, es gibt keine Anleitung, sondern eine Begleitung. Also wir unterstützen wirklich die Menschen in ihrem ganz individuellen, persönlichen Prozess, ohne dass wir eine Idee haben, was wir wissen nicht, was sie innerlich bewegt, was ihre Themen sind. Und wir geben dem Ganzen auch erstmal einfach Raum, sich selber ja auszuprobieren, zu experimentieren, ohne therapeutischen Druck zu arbeiten. Und der Fokus liegt auch wirklich wenig. Das ist sicherlich im Hintergrund immer ein bisschen mit präsent und wir müssen auf bestimmte Sachen achten, Trigger zum Beispiel. Aber im Vordergrund steht wirklich das Kunstschaffen und der künstlerische Prozess, der aber auch heilsame Wirkung haben.
In jedem Fall, aber
Stärken, ne? Genau. Also das selbst, dass die Hobbykünstler und Künstler, eigentlich jeder, der hier ist, sich aus sich selbst heraus stärkt.
Und damit ist es auch klassische auch Selbsthilfe und eben keine Therapie. Das ist ja eben auch das, was uns interessiert an diesem Konzept. Du selber bist ja auch künstlerisch, also du dichtest, du schreibst, ich weiß nicht, ob du vielleicht auch malst.
Ja, ich meine,
auf allen Ebenen. Die Verlockung ist ja da hier, nicht? Wenn hier überall die Farben und so weiter rumstehen. Und wie ist nochmal dein Hintergrund, also beruflich, wie bist du überhaupt dazu gekommen hier zum Living Museum?
Also ich hatte Kunsttherapie in den Niederlanden studiert und war dann auch für eins meiner Praktika in der Schweiz. Und da wurde das zweite Living Museum weltweit gegründet. Genau zu der Zeit war ich dort vor Ort und habe das so in meinen Ideenkoffer mitgenommen und mit nach Potsdam gebracht. Genau.
Und wie hast du dann die AWO überzeugen können, hier ein Living Museum aufzumachen? War das schwer?
Also ich bin ja seit 13 Jahren mittlerweile bei der AWO tätig und kenne die AWO daher sehr gut. Ich glaube, das war auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das war so im ersten Corona-Jahr, wo ich dann auf die Frau Schwerst zugegangen bin und ihr das vorgestellt habe. Und es war überhaupt gar keine Frage.
Der Leiterin hier in Potsdam.
Genau. Der Leiterin hier in Potsdam und sie war sofort dafür. Ja. Das war überhaupt nicht schwer. Nur Räume zu finden, das war schwer.
Und da habt ihr ein bisschen Glück gehabt, da die sind wirklich perfekt zentrumsnah. Um die Ecke ist der Park Sanssouci, also traumhafter, schöner, alt, ein Fabrikgelände. Also auch Andy Warhol würde sich ja wohlfühlen.
Ein absolutes Refugium und wirklich ein Ort zum Wohlfühlen, auch mit dem Garten. Es ist wirklich eine Oase mitten in der Stadt.
Ja. Ja, dass es auch ein historischer kunstschaffender Ort ist, weil die alte Druckerei, und so heißt das Gebäude ja heute noch, auch wenn sie vielleicht lange leer stand und so weiter, da wurden ja dann vor 150 Jahren oder 200 Jahren auch, es ist ja auch ein Abzweig von Kunst. Also Druckerei ist nicht nur handwerklich, echte Druckerei, ein Meister, also da muss man natürlich was drauf haben und das lange trainieren und so. Das sind ja hier historische Kunsträume schon eigentlich. Ja. Und das in einem Bezug von einem Kunstmetier, das eigentlich ja sogar funktional ist, wo ja jetzt Kunst nicht unbedingt funktional sein muss. Druckerei ist ja dann wirklich auch
Beides.
Alles, was davon kommt, ne? Also kommunizieren, vervielfältigen und so weiter, wofür ja auch Kunst immer auch genutzt wurde.
Das stimmt, das ist eine sehr schöne Verbindung, auch zwischen Handwerk und Kunst, wenn man so will, in der Druckerei. Und gut, hier war einiges, auch mal eine illegale Hanfplantage, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Anne, ich nehme an, du wirst hier jetzt immer wieder regelmäßig kommen. Also ich merke, dass du hier sehr glücklich bist. Jeden Tag sogar?
Ja, ich bin jeden Tag da. Ist ja auch zum Abschalten halt auch ganz gut, ne? Ja. Dann vermisse ich meine Kinder nicht ganz so sehr, die sind noch in Herzsprung. Ja. Genau.
Aber du wohnst sonst in Potsdam, ja? Also, oder kommst du aus Herzsprung jetzt?
Ich komme aus Herzsprung.
Jeden Tag hierher?
Nein. Nein. Ich bin jetzt bei einem Freund. Genau. Aber ich würde doch jeden Tag kommen.
Woran arbeitest du gerade?
Ich habe mehrere Projekte, immer. Weil ich so ungeduldig bin. Gerade habe ich ein Porträt von einer Grafik, die ich gemacht habe, am Start und will die gerne auch in Öl auf Leinwand machen noch.
Ja, also man setzt sich hier eben so eigene Ziele, ne? Also es ist ja, wie wir es ja gerade gehört haben, es gibt keine Vorgaben, das heißt, man kommt dann hierher und überlegt sich einfach, was man dann so macht, ne?
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Klaus, wie sieht es bei dir aus? Woran arbeitest du gerade?
Also jetzt gerade hier mache ich aus geometrische Grundkörper, die dann in Epoxidharz gegossen, Farb noch eingefärbt.
Das habe ich gesehen, das waren die Tiere, Insekten und Vögel.
Das ist mit einem Kollegen, der beim Film arbeitet, der mir da hilft mit Epoxid und so, da, also mit den ganzen Materialien klarzukommen. Es geht darum, dass ich so Dreieckspyramiden, die ich dann zusammensetzen kann, wo jedes eine Primärfarbe oder Sekundärfarbe, um das dann zu einem Gebilde sozusagen zusammenstecken zu können und Farbstudien gegen das Licht gehalten, dann mit Mischung von den unterschiedlichen Segmenten. Und dann arbeite ich zu Hause noch an einer Art Kreidezeichnung für Carolina, die ein Jahr lang hier Caros Begleiterin war und dann nach Spanien zurück musste dieses Jahr im Sommer. Da komme ich nicht so richtig voran. Ich wollte ihr gerne ein Dankebild. Haben viele gemacht, dann irgendwas noch. Und da arbeite ich schon eine Weile dran. Und dann habe ich noch zu Hause Rahmen, die ich auch baue für Bilder, damit auch die Bilder praktisch, ein Bilderrahmen, also wo der Rahmen auch noch bemalt ist sozusagen und auch drehbar und so und viel Schnickschnack, so künstlerische Spielchen. Noch ein paar andere kleinere Projekte auch noch nebenbei. So. Aber es wächst alles so Tröpfchen für Tröpfchen. Immer wenn man mal Zeit hat wieder und so, immer weiter. Ja.
Okay. Unter anderem hat Klaus jetzt ja auch unterstützt bei dem Buchprojekt, was wir machen. Zusammen mit der Suchtberatung entsteht gerade illustrieren unsere Künstler ein Buch. Das wird auch wahrscheinlich im November fertig gedruckt sein und präsentiert in vielen Suchtberatungsstellen.
Was wird da drin sein? Die Künstler präsentieren sich mit ihren Werken oder was?
Na, das ist ein sehr, ich sag mal, humorvoller, es ist nicht unbedingt ein Ratgeber, aber schon eine Art davon. Da hat eine Frau aus Potsdam beschrieben, ihren Weg aus der Sucht, bezogen jetzt auf Zigaretten-Nikotinsucht. Und das in einer sehr lockeren Art und Weise. Und unsere Künstler, insgesamt vier Künstler, haben jetzt daran gearbeitet, diesen Text zu illustrieren und quasi nochmal schöne Bilder zu, das zu unterstützen.
Wie man das so von Suchtberatungsstellen und so auch kennt, keine Broschüre oder Buch für den guten Umgang mit Genussmitteln oder so auch kein Hinweis für Genussmittelmissbrauch oder so. Es ist die private, persönliche Geschichte von einer Frau, die das so öffentlich dann halt über das Buch zur Verfügung anderen zeigt, wie ihr persönlicher Weg aus der Sucht, aus der Nikotinsucht, Zigarettensucht ist. Ich bin einer von denen, Hobbykünstler, die dann halt dort versuchen, das zu visualisieren, was sie gern als unterstütztes Bildmaterial mit dabei so hätte.
Verstehe, also eher als Illustratoren tretet ihr dann auch. Ja, toll, also es ist dann so ein kombiniertes Projekt quasi, wo das Living Museum hier seine Kompetenzen wunderbar natürlich einbringen kann. Ich frage mich natürlich, hier wird auch so viel Kunst natürlich produziert. Wenn ich höre, 40 Künstler kommen hierher, ja, und machen die verschiedensten Arbeiten. Die Räume sind toll, die sind groß, aber irgendwann sind sie auch endlich. Was macht ihr damit? Wird das auch mal irgendwie verkauft? Kommt das mal ins Museum oder in Galerien? Was habt ihr vor mit der ganzen Kunst?
Also natürlich würden wir gerne auch in größere Galerien. Im Moment haben wir eher kleinere Orte für Ausstellungen. Letztes Jahr waren wir auch im Waschhaus oder auch im City Cube in Berlin. Nächstes Jahr sind wir dann auf jeden Fall im Treffpunkt Freizeit zu sehen. Da wird es eine schöne Zusammenstellung geben von ganz vielen verschiedenen Künstlern. Und auch im Kulturhaus AWO Kulturhaus Babelsberg. Da werden dann bis zu 80 Kunstwerke ausgestellt und die stehen dort dann auch alle zum Verkauf.
Macht natürlich Sinn. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Auktion auch mal ganz gut laufen könnte, oder?
Genau, über sowas haben wir auch schon nachgedacht. Das ist aber noch nicht spruchreif. Sobald sich das herauskristallisiert, werden wir das auf jeden Fall auch kundtun. Genau.
Habt ihr auch mal Kontakt gesucht zu professionellen Museen? Zum Beispiel, denke an das Barberini. Die machen natürlich richtige, sagen wir, Hochkultur. Aber gerade die haben ja häufig dann auch mal ein Herz für diese Projekte und sagen, klar, da könnt ihr mal eine Etage bei uns anmieten. Wäre sowas auch mal denkbar?
Das wäre traumhaft, ja, auf jeden Fall. Aber das haben wir jetzt noch, das haben wir uns noch nicht getraut, sage ich mal.
Einfach mal groß denken. Also die Werke, und wir werden übrigens, wir werden das Ganze auf unserem Instagram-Account von Sekiz Potsdam. Also da könnt ihr dann mal schauen, wenn der Podcast raus ist, dann wird es auch Bilder geben, die ich dann jetzt hier persönlich mit euch gleich nochmal machen werde. Ich freue mich schon mal, Klaus hier in seiner Werklandschaft und so weiter, wenn wir mal den Bezug herstellen. Und dann könnt ihr euch das nämlich auch mal anschauen, worüber wir gerade reden. Und jetzt sehe ich gerade, was ist das? Ach so, das ist die Kippe, die Zigarette.
Ja, ein Männchen, ne?
Ja.
War jetzt da für das Buch. Ja. Das habe ich mir jetzt bloß mal so, ich weiß nicht, ob es auch was dann...
Das ist die Illustration, die du machst für das Buch, genau.
Eine von Skizze, ja. So, ja, hier sinkt ein Schiff und alle über Bord. Mhm. Da rettet er sich noch eine Tonne und die Kiste und da ist halt alles voll zu schön. Und dann aber kein Feuer. Und es ist auch nicht die wirkliche Rettung.
Und der sieht auch nicht ganz glücklich
aus. Nee, genau. Und, okay. Oder halt sowas hier abgebrannt, ne? So symbolisch. Haben wir ein bisschen gespielt.
Das visualisieren wir gleich nochmal, Klaus. Das ist im Podcast schwer zu vermitteln und ich kann nicht alles beschreiben. Das machen wir gleich nochmal. Jetzt zeigt dann nämlich alle seine Werke. Wunderbar. Da müssen wir Fotos machen oder ein Video. Zum Glück gibt es ja da andere Ausdrucksformen. Caro, was wünschst du dir, außer dass du hier wahrscheinlich auf Lebenszeit hier bleiben kannst? Also ich meine, die Räume.
Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall genau, dass das Living Museum auch weiter finanziert wird, weil derzeit sind wir noch von der Aktion Mensch finanziert und hatten da wirklich unglaubliches Glück, auch die AWO als Träger mit an Bord zu haben. Doch natürlich braucht es ab kommendem Jahr für die Weiterfinanzierung dann auch wahrscheinlich nochmal städtische Fördermittel oder andere Mäzene, die dem Living Museum wohlgesonnen sind und das mittragen. Genau, das wünsche ich mir auf jeden Fall, weil das anders kann ich auch nicht weiter hierbleiben. Und die ganzen Künstler vor allem auch nicht. Also das ist wirklich.
Und dass der Ort erhalten wird. Ich meine, deine persönliche Lebensplanung vielleicht auch nochmal woanders, aber der Ort ist wirklich toll und das passt wirklich 1A, würde ich auch sagen und jederzeit unterschreiben. Und da wünschen wir euch natürlich alles Gute, dass ihr bleiben könnt, weil allein diese 40 oder es sind ja sicherlich 50, 60, die dann so im Umlauf hier sind, für die ist das ein ganz wichtiger Ort. Und da muss man ja auch immer wissen, wenn sowas wegfällt, also gerade wenn Menschen, die aus der Suchtselbsthilfe kommen, dann können die natürlich rückfällig werden, weil dieser Anker weg ist und so weiter und so fort. Also was das bedeutet, muss man dann auch immer wissen und kann man dann nur den Geldgebern mitgeben, dass sie ihre Verantwortung nochmal ganz klar haben.
Für die Teilnehmer jetzt nicht unbedingt Rückfallgefahr oder so, eine Abhängigkeit haben wir ja jetzt hier auch dann nicht, aber ja,
es kann passieren. Schön,
schwierig plötzlich dann, das, wenn jeder dann wieder so auf
psychisch fällst du in das Loch, in das berühmte Loch, wenn das plötzlich nicht da ist.
Ja, man hat ja dann schon natürlich sich Ressourcen geschaffen und so, aber dann plötzlich ganz alleine wieder weitermachen. Man will, macht ja dann auch weiter irgendwie. Also wenn jetzt jeder so ohne Living Museum separat wieder, es wäre eine tierische, schwierige Umstellung. Also nicht leicht zu nehmende Umstellung.
Wollen wir gar nicht dran denken, dass, ne, aber man muss eben wissen, was da dran hängt.
Dadurch erkennt man aber auch in dem Moment, was es für einen Wert auch hat, das ist, wenn es da ist. Ne?
Das muss man auch gerade aber den Leuten immer klar machen, die in der Verantwortung sind, damit solche Orte erhalten bleiben können. Und natürlich, so schön alles ist, es hängt auch immer am Geld, muss man auch mal deutlich sagen, weil es müssen hier Miete und Betriebskosten gezahlt werden, wie in jeder Wohnung. Ne?
Genau, und das ganze Material für die Künstler. Ja,
ja und Kunst.
Ja, auch das.
Das ist sehr kostspielig. Also es ist eigentlich auch ein Luxusgut, muss man auch so sehen. Und das lassen sich die Unternehmen auch gut bezahlen, die Farben herstellen und alle sowas. Also gerade die riesigen Märkte und so, Kunstmärkte.
Das ist ja auch ein Punkt, denke ich mal, dass für viele Künstler das auch teilweise gar nicht selber zu leisten ist, sich das alles zu kaufen. Und deswegen ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit, hierher zu kommen, die ihr hier eröffnet.
Genau so sieht es aus, ja. Und viele lernen ja auch hier wirklich einiges dazu. Wie baut man Leinwände? Also man kann ja wirklich von der Pike auf lernen, sich als Künstler auch wirklich zu etablieren und sich auch als Künstler selber wahrzunehmen. Und das ist wirklich auch nochmal ganz wichtig mitzunehmen, dass hier ein Identitätswandel stattfindet vom Menschen mit einer psychischen Erkrankung hin zum Künstler. Das ist hier auch ganz oft Thema. Das war gestern auch erst wieder so eine Diskussion oder im Gespräch, dass man ist nicht nur die Krankheit. Das ist ein Teil, ein Anteil. Viele identifizieren sich aber schon dann doch sehr damit und das auch mit aufzulösen. Das ist hier ein ganz essentieller Baustein.
Wunderbar, das wäre fast das ideale Schlusswort. Aber ich gebe dir noch ein anderes Schlusswort. Du kannst nämlich gleich nochmal aus deinem wunderbaren Sanssouci-Gedicht rezitieren, was du sehr gut kannst. Und ich staune auswendig, kannst es, ist sehr lang, aber wir machen vielleicht so einen ersten Extrakt. Und deshalb sage ich schon mal Tschüss und verabschiede mich. Und ihr habt es gehört, also hier kann man nicht einfach so mal vorbeikommen und gucken, wie sehen die Bilder aus, weil ihr jetzt vielleicht neugierig geworden seid. Wir werden ein paar Fotos ins Internet stellen, sondern vorher anmelden. Und man kann hier auch durchaus mal mitmachen und sich austesten. Und wir haben ja gehört, es ist eben geplant, dass ja Ende des Jahres, vor allen Dingen im nächsten Jahr, dann auch die Werke mal ausgestellt werden und dadurch eben frei zugänglich werden. Ich muss sagen, die sind wirklich tolle Arbeiten, die es verdient haben, dass man sie eben einem größeren Publikum auch zeigt. So, das war die Folge. Kunst also als Therapie, Kunst als Selbsthilfe, ein ganz, ganz wichtiger Ort. Das ist auch schön, es gibt ja wenige Living Museums, ich glaube in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie viel noch?
Immer mehr. Es sind wenig, ne? Derzeit, glaube ich, wir sind das in Norddeutschland und es gibt noch eins in Süddeutschland. Ich glaube, es sind noch zwei in Deutschland.
Naja, Wahnsinn. Und eins davon, also hier in Potsdam, in der alten Druckerei. Wunderbar. Und damit sage ich Tschüss und macht's gut. Bis zum nächsten Mal und nehmt euch mal ein weißes Blatt Papier und malt einfach mal. Fangt einfach mal an und werdet ihr wieder sehen, das macht kindliche Freude. Tschüss und Bye-bye, sagt Oliver Geldener. Und Caro trägt jetzt ein Stück von ihrem Gedicht vor.
Genau, das Gedicht heißt Sans Souci, sorgenfrei, und ist auch genau für mich so ein bisschen die Ode an Potsdam und passt sehr gut hier zu diesem ganzen Ort. Sorgenfrei, ein Leben ohne Sorgen kannst du dir nicht borgen. Ein Leben ohne Sorgen kommt nicht durchs Warten auf morgen. Für ein Leben ohne Sorgen kannst nur du selbst sorgen. Denn hinter den Sorgen sind Ängste verborgen. Ängste sind Gedanken und Gefühle. Denk dran, du drehst am Rad der Lebensmühle. Du kannst deine Ängste überwinden, deinen Ängsten in die Augen sehen, sie erleben, verstehen und ausstehen, sie loslassen. Lass sie gehen, das gehört zum Freisein, sich mit dem Selbst vereinen, um glücklich zu sein. Das gehört zum Ja sagen, Sachen wagen und für sich selbst Sorge tragen. Denn ein Leben ohne Sorgen kann man sich nicht borgen. Ein Leben ohne Sorgen kommt nicht durchs Warten auf morgen. Für ein Leben ohne Sorgen kannst nur du selbst sorgen, denn du kannst an deinen Wahrheiten arbeiten. Die Wahrheit sorgenfrei ist auch dabei. Du kannst deinem Leben Form geben. Pack die Gelegenheit am Schopf. Handle nach deinen Idealen. Trag sie nicht nur im Kopf. Fang an, deine eigene Welt bunt anzumalen. Denn du kannst deinem Leben Sinn geben. Du kannst abwägen, was willst du erleben. Du kannst deinen Weg ebnen durch das Umsetzen deiner Wünsche und Gedanken. Durch das Aufbrechen deiner eigenen Schranken kannst du auf der Treppe zum Glück ein Stück nach oben gehen. Du brauchst dich nicht zu sorgen, denn heute ist heute und morgen ist morgen. Bei jedem geht mal etwas schief, alle haben mal ein Tief, doch ertrinke nicht in diesem Mief. Vertraue auf das Licht, auch siehst du es gerade nicht, denn die Sonne scheint hinter den Regenwolken. Hast du noch nie am Euter des Glaubens gemolken? Alles wird gut. Der süße Saft gibt Kraft und Mut, lässt unüberwindbar erscheinende Hindernisse überwinden. Doch wie kannst du zu diesem Glaubensäuter finden? Eine Spur Optimismus, ein paar Schritte blindes Vertrauen, das Schlechte mit dem Guten verbinden, die Münze stets von zwei Seiten anschauen. Einfach die Augen schließen, an nichts festhalten, den freien Lebensfluss genießen. Dann wird der Glaube in dich fließen und sorgenfreie Zeiten werden sprießen. Willst du ein sorgenfreies Leben leben, lerne dir und anderen Fehler zu vergeben. Trau dich, du zu sein, es liegt an dir allein. Lerne deinem Ich und deinem Prozess zu vertrauen, dann kannst du sorgenfrei die Welt beschauen. Denn ein Leben ohne Sorgen kann man sich nicht borgen. Ein Leben ohne Sorgen kommt nicht durchs Warten auf morgen. Für ein Leben ohne Sorgen sorgen kann jeder nur für sich allein. Also warum nicht jetzt anfangen und sich selbst befreien?
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.